SR Info. Bilanz am Abend.
Der Autozulieferer ZF. Bundesweit stehen tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel, auch viele im Saarland. Entsprechend groß ist die Sorge der Beschäftigten. Heute auf ihrem bundesweiten Aktionstag gleich mehr zur Lage des ZF-Werks in Saarbrücken. Außerdem, Deutschland plant Grenzkontrollen, die EU ist alarmiert. In Berlin laufen Gespräche zum Thema Migration. Was dazu bisher darüber bekannt ist, hören Sie gegen Ende der Sendung. Und wir blicken voraus auf die erste TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Mein Name ist Isabel Tentrup. Herzlich willkommen. ZF, einer der größten privaten Arbeitgeber im Saarland, und die Stimmung dort ist alles andere als gut. Der Automobilzulieferer mit Sitz in Friedrichshafen hat angekündigt, bundesweit bis zu 14.000 Stellen zu streichen. Große Sorgen in der Belegschaft, auch in den saarländischen Werken in Saarbrücken und Neunkirchen. Mit einem bundesweiten Aktionstag haben die ZF-Beschäftigten gegen den angekündigten Stellenabbau protestiert, auch in Saarbrücken und Neunkirchen. SR-Info-Wirtschaftsreporter Lars Ohlinger war vor Ort. Wie ist denn die Lage dort im Saarbrücker ZF-Werk?
Also vor Ort gab es keine große Demo auf der Straße, sondern im Werksgelände haben sich die Beschäftigten getroffen. Da hat man quasi zugehört, was der Betriebsrat gesagt hat, aber auch die Ministerpräsidentin des Saarlandes war dort, hat zu den Beschäftigten gesprochen. Hinterher war man leider, muss man eigentlich sagen, nicht viel klüger bei den Beschäftigten. Und das hören wir uns einfach mal an, was die Beschäftigten uns dann danach gesagt haben.
Es ist halt ein komisches Gefühl, man vertraut nicht. Also man weiß es schon, was bei der Ford war. Die haben ja auch gekämpft mit aller Mittel. Da hat man auch die Hoffnung gegeben, Hoffnung, und zum Schluss haben die müssen gehen. Und so denken wir auch.
Die Stimmung im Werk ist so lala. Es zittert halt jeder um seinen Arbeitsplatz. Das mit den Zeitverträgen, das geht gar nicht. Ich habe selber einen Kollegen mit Zeitvertrag. Der weiß nicht, ob er Weihnachten noch hier schafft.
Ich finde, das Schlimme ist ja, wie gesagt, wir sind mal alter, wir kommen vielleicht noch bis zum Schluss rund, aber dass die Arbeitsplätze für unsere Kinder wegfallen, das finde ich halt sehr bedenklich.
Das ist hier alles so schön geredet, gell, ne? Der deutsche Standort ist einfach zu teuer. Da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen.
Ja, da hört man schon, die Unruhe ist groß. Es geht ja darum, bei den 10.000 Beschäftigten, dass bis zu 3.000 Stellen abgebaut werden könnten. Das ist noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall hat natürlich auch der Betriebsrat eine ganz klare Meinung dazu. Die sind natürlich im Brass, dass es immer noch keine richtigen Vorschläge gibt, dass man immer noch so eine Art Hängepartie hat, dass man immer noch sagt, Leute, wo geht's denn hin? Ich habe mich natürlich auch mit dem Betriebsratsvorsitzenden Mario Glees unterhalten. Hören wir einfach mal, was der sagt.
Wir fordern, dass wir die Beschäftigung in den Werken halten. Auch ich spreche jetzt für Saarbrücken, auch in Saarbrücken halten, dass wir vielleicht entsprechende Qualifizierungsprogramme auf den Tag legen. Deshalb sagen wir, lasst uns gemeinsam Lösungen finden, um die Beschäftigung an den Standorten zu halten. Wenn es wieder bergauf geht, brauchen wir die klugen Köpfe und müssen direkt in die Vollen gehen.
Es war ja heute eine zentrale, organisierte Informationsveranstaltung und keine Betriebsversammlung. Da ist man auch vor der Betriebszentrale in Friedrichshafen. Bis zu 3.000 Leute sollten daran teilnehmen gezogen. Und auch in Mannheim sollte es einen Autokorso geben.
Wie geht es denn weiter für die ZF-Beschäftigten im Saarland? Wann können die mit belastbaren Zukunftsplänen rechnen?
Also das ist sehr schwer zu sagen. Die Verhandlungen darüber, wie es weitergeht, auch am Standort in Saarbrücken, laufen ja schon eine Weile. Ende Juli hatte man dann gesagt, bis zu 14.000 Jobs sollen abgebaut werden. Es sollen Standorte zusammengelegt werden. Dazu gehört aber wohl Saarbrücken nicht. Ich habe mich heute auch mit dem Werksleiter unterhalten, Andreas Huboch, und der hat mir Folgendes gesagt.
Also ist der erste Schritt, den wir getan haben, ganz wichtig für uns, um darauf aufzubauen. Es bleibt natürlich nicht aus, uns weiter zu verbessern, unsere Wirtschaftlichkeit auch im Vergleich zu ausländischen Wettbewerbern hier zu Beweis zu stellen und uns dadurch zu qualifizieren, für die nächsten Schritte zu tun und weitere Produkte hier anzusiedeln.
Ja, die Geschäftsführung hatte sich nämlich geeinigt gehabt mit dem Betriebsrat darüber, dass man zwei neue Produktionslinien aufbaut. Die Beschäftigten geben aus dem Zukunftsfonds dann 25 Millionen Euro dafür. Zwei Produktionslinien, die für den E-Auto-Antrieb gedacht sind. Allerdings werden dort nur 300 Jobs wirklich gesichert. Und das ist natürlich viel zu wenig, wenn man bedenkt, 10.000 Menschen arbeiten in Saarbrücken.
Wenn wir uns mal an Ford erinnern in dem Zusammenhang, das Drama um das Werk in Saarlouis, da gab es ja einige Versprechungen aus der Landesregierung. Heute war Ministerpräsidentin Rehlinger bei den ZF-Beschäftigten. Kann die denn im Fall ZF wirklich helfen?
Es ist natürlich schwierig für die saarländische Landesregierung. Die Zentrale von ZF, von dem Autozulieferer, einem der größten ja weltweit, sitzt in Friedrichshafen. Auch wenn in Saarbrücken das größte Werk in Deutschland dort ist und natürlich auch ein gewisses großes Gewicht hat im Standortverbund, hat die Landespolitik eigentlich relativ wenig Einfluss. Allerdings hatte man schon vor 2 Jahren gesagt gehabt, bis zu 250 Millionen Euro könnten wir uns vorstellen. An gewisse Vorhaben ist das allerdings gebunden, zum Beispiel Weiterqualifizierung, aber auch wie viele Arbeitsplätze dort gebunden sind, könnten wir uns vorstellen, als Zuschuss, als Unterstützung, als öffentliche Hand zu geben, ZF. Und Frau Rehlinger habe ich danach auch gefragt, habe gesagt, wie sieht es denn da aus? Glauben Sie wirklich daran, dass man damit helfen kann? Und sie hat folgende Antwort geliefert.
Wir haben eine Vereinbarung getroffen mit dem Betriebsrat, mit dem Unternehmen, mit einem großen, auch dreistelligen Millionenbetrag, bei dem es darum geht, diesen Standort zukunftsfest zu machen. Aber das ist umgekehrt auch genau unsere Bedingung. Wir werden natürlich das Geld so einsetzen, dass die Arbeitsplätze hier erhalten werden, dass die neuen Produkte hier platziert werden und dass die Aufträge dann hier auch dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze an diesem Standort gesichert werden.
Das ist natürlich auch ein bisschen Zweckoptimismus, muss man leider sagen, wenn man jetzt sofort den Vergleich zieht. Sie hatte heute auch bei ihrer Rede Ford dann mit angesprochen, aber der Konzern entscheidet weltweit und da ist Saarbrücken wirklich nur ein Teil davon. Insofern, da muss man leider abwarten und es wird sich wahrscheinlich noch nicht in den nächsten Wochen entscheiden, wie es mit Saarbrücken wirklich weitergeht, sondern das kann durchaus noch eine monatelange Hängepartie bleiben in Saarbrücken.
Soweit SR-Info-Reporter Lars Ohlinger über die Sorgen bei ZF in Saarbrücken. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Probleme gibt es auch beim Autobauer VW. Volkswagen ist in der Krise, schließt nicht aus, Standorte in Deutschland zuzumachen. Nun hat der Wolfsburger Konzern eine Reihe von Tarifverträgen gekündigt. Hilke Janssen berichtet.
Angekündigt hatte Volkswagen diesen Schritt bereits vor einer Woche. Nun hat der Konzern das jahrzehntealte Fundament der Arbeit bei VW tatsächlich gekippt. Die Arbeitsplätze beim Wolfsburger Autobauer sind nicht mehr sicher. Ab dem kommenden Sommer sind betriebsbedingte Kündigungen möglich, das erste Mal seit 30 Jahren. Und nicht nur die Beschäftigungssicherung hat VW aufgekündigt. Offen ist nun auch, ob und wie viele Auszubildende Volkswagen zukünftig noch einstellt und wie viele davon, wie bisher üblich, auch übernommen werden. VW-Betriebsratschefin Cavallo spricht von einem historischen Angriff auf die Arbeitsplätze. Sie kündigt erneut an, dass sich der Betriebsrat so wörtlich erbittert zur Wehr setzen wolle. Mit ihr, so Cavallo, werde es bei Volkswagen keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Bei VW stehen in den kommenden Wochen harte Verhandlungen bevor. Es geht um Fabriken in Deutschland, die möglicherweise dicht machen müssen, um die anstehende Tarifrunde und um die Frage, in welche Standorte und Modelle Volkswagen zukünftig überhaupt noch investieren wird.
Und nun zum Thema Migration. Die Union hat die Gespräche mit der Bundesregierung über eine gemeinsame Reform der Migrationspolitik abgebrochen. Die Vorschläge der Bundesregierung seien nicht weitgehend genug, teilte Verhandlungsführer Thorsten Frey vor wenigen Minuten mit. Gegen Ende der Sendung sprechen wir mit unserem Berlin-Korrespondenten über diese aktuelle Entwicklung. Grenzkontrollen hatte Bundesinnenministerin Faeser von der SPD ja gestern angekündigt. Ab nächstem Montag sollen die wieder eingeführt werden, um illegale Migration einzuschränken. Im Saarland sieht die Landesregierung noch viele offene Fragen und will die Ankündigung der Innenministerin noch nicht abschließend bewerten. Faesers Parteifreund, der saarländische Innenminister Joost, ist nach eigenen Angaben aber trotzdem schon im Gespräch mit Vertretern aus Frankreich und Luxemburg. Und wenn wir nach Brüssel schauen, über Deutschlands Grenzkontrollenpläne ist die EU alarmiert. Matthias Reiche berichtet.
Nach dem Schengener Grenzkodex sind Kontrollen nur als Ausnahme erlaubt. Sie müssen zeitlich streng begrenzt sein und bei der EU-Kommission angemeldet werden. Das ist auch bereits geschehen, wie Kommissionssprecherin Anita Hipper sagt.
Wir können bestätigen, dass wir von der deutschen Innenministerin über die Kontrollen benachrichtigt wurden. Nach dem Schengener Grenzkodex können die Mitgliedstaaten solche Kontrollen ansetzen, wenn eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit vorliegt. Die Kommission steht da im Kontakt mit den deutschen Behörden wie mit den anderen Mitgliedstaaten, die ihre Binnengrenzen kontrollieren.
In der EU-Kommission versucht man, das Thema nicht allzu hoch zu hängen. Auch die Ankündigung aus Berlin, die permanenten Kontrollen an den deutschen Grenzen deutlich länger als die zulässigen 6 Monate beizubehalten, will man nicht kommentieren. Doch die Sorge um den freien Personen- und Warenverkehr im Schengen-Raum ist bei vielen sehr groß, sagt die niederländische EU-Abgeordnete Raquel Garcia Ermida van der Walle. Natürlich sei der erste Reflex der Deutschen nach dem Attentat in Solingen, verübt von einem ausreisepflichtigen, aber nicht abgeschobenen Asylbewerber, vollkommen nachvollziehbar.
Aber solch ein politisches Signal macht weder Europa noch Deutschland sicherer. Vielmehr schadet es unserer Wirtschaft und tausenden Menschen, die in Grenzgemeinden leben. Eine unserer wichtigsten Freiheiten wird aufs Spiel gesetzt, um ein politisches Signal zu senden. Wir sollten stattdessen mehr in den Schutz unserer Außengrenzen investieren und in die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten.
So empfiehlt auch die EU-Kommission in einem Bericht zu Alternativen für die Grenzkontrollen im Falle Deutschlands beispielsweise, dass deutsche und österreichische Polizeibeamte gemeinsam patrouillieren und Personen stoppen, bevor sie die Grenze nach Deutschland überqueren. In diesem Fall müsste dann Österreich prüfen, welches Land für den Antrag zuständig ist. Ausgeschlossen sei in jedem Fall, dass Österreich Personen zurücknimmt, die in Deutschland abgewiesen wurden, sagt der österreichische Innenminister Gerhard Karner. Vieles hänge jetzt ohnehin davon ab, die gerade beschlossene Reform des europäischen Asylrechts umzusetzen.
Wir müssen das, was wir vereinbart haben, nämlich die EU-Außengrenze besser zu sichern, die raschen Verfahren an den Außengrenzen und die Zusammenarbeit mit den sicheren Drittstaaten, weil sie die Kernpunkte dieses Pakts sind, auch mit Leben erfüllen und dass wir hier wirklich weiterkommen, um diesen Missbrauch zu unterbinden.
Asylsuchende, die bereits in einem anderen Land registriert sind oder die einen Asylantrag auch in einem sicheren Drittstaat hätten stellen können, an der Grenze zurückzuweisen, ist nicht generell rechtswidrig, wie auch die EU-Kommission zu verstehen gibt. Allerdings sei auch dafür ein formelles Verfahren und die Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaates nötig. Dazu kommt, dass die mit der Asylreform geplante Datenbank Eurodac, in der die Fingerabdrücke aller Asylantragsteller festgehalten werden, bisher nur unvollständig funktioniert. So waren im vergangenen Jahr von den 217.774 Erstantragstellern in Deutschland 3/4 noch in keinem anderen EU-Land registriert worden.
Soweit Matthias Reiche aus Brüssel. Und es ist Haushaltswoche im Bundestag. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause hat Bundesfinanzminister Lindner von der FDP den Entwurf für den Haushalt 2025 eingebracht. Dieser Entwurf. Nur nach viel Streit hatte sich die Bundesregierung darauf verständigen können. Allerdings weist das Papier ungewöhnlich hohe Milliardenlücken auf. Es gibt Leerstellen und Risiken. Und das alles sollen nun die Haushälter des Bundestags klären. Jan Krümpel berichtet.
Viel Streit, viele Diskussionen und viele Nerven. Bis zu diesem Haushaltsentwurf war es für die Regierung aus SPD, Grünen und FDP kein leichter Weg. Da musste auch Finanzminister Lindner heute im Bundestag kurz mal Luft holen.
Man darf sagen, das war kein Selbstläufer.
Fast 490 Milliarden Euro will der Bund ausgeben, die Schuldenbremse einhalten. Kritik gibt es von mehreren Seiten. Schönrechnerei, zu optimistisch, rechtlich fragwürdig. Das Problem, in dem Haushaltsentwurf klafft ein Loch von 12 Milliarden Euro. So eine große Lücke hat es in einer Haushaltsplanung seit gut 25 Jahren nicht gegeben. Doch zum Haushaltsentwurf insgesamt sagt Finanzminister Lindner ganz klar:
Der vorliegende Haushaltsentwurf ist rechtssicher. Wir haben aus einem Fehler gelernt. Um etwaige Zweifel frühzeitig auszuräumen, haben wir unabhängige Sachverständige beauftragt und sie gebeten, vorgeschlagene Lösungen verfassungsrechtlich und wirtschaftlich zu prüfen.
Die Regierung geht davon aus, dass sich diese 12-Milliarden-Lücke etwas verkleinern lässt. Sie hofft außerdem, dass die Wirtschaft zulegt und den Haushalt stärkt. Unter anderem durch das Wirtschaftswachstumspaket. Prämien für diejenigen, die später in Rente gehen, weniger Bürokratie, weniger Steuern für Unternehmen in bestimmten Bereichen. All das soll kommen. Ob dadurch wirklich Milliarden in die Haushaltskasse fließen, ist bisher nur Prognose und Hoffnung.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat ja bereits die Wirksamkeit von ausgewählten Maßnahmen der Wachstumsinitiative berechnet. Im kommenden Jahr rechnen die Autoren mit einem zusätzlichen Wachstum von immerhin 0,4%.
Auf das Prinzip Hoffnung will die Opposition nicht setzen. Für Unionspolitiker Matthias Middelberg ist klar, so kann der Haushalt im kommenden Jahr nicht funktionieren. Er sagt in Richtung Regierung, das ist alles an der Grenze der Verfassungsgemäßheit.
Sie unterstellen wegen Ihrer Wachstumsinitiative Steuermehreinnahmen von 6 Milliarden. Sie haben allerdings noch nicht mal den kleineren Teil dieser Maßnahmen durch Ihr Kabinett gebracht. Ob und wann das je ins Werk gesetzt wird, wann es wirkt, weiß kein Mensch.
Die Regierung will im kommenden Haushalt über 51 Milliarden Euro neue Schulden machen. Das muss sein, sagt Finanzminister Lindner. Er sieht sich mit diesem Haushalt in schweren Zeiten. Kriege, Krisen, Sonderausgaben. Doch das will Unionspolitiker Mittelberg so nicht stehen lassen.
Das stimmt ja auch zum Teil. Nur andere Länder werden mit diesen Krisen sehr viel besser fertig. Die Eurozone wächst trotzdem um 1%. Die USA um 2,6 in diesem Jahr. Wir sind bei Null. Wir sind beim Stillstand.
Auch die AfD sieht den Haushaltsentwurf der Ampel kritisch. Peter Böhringer geht davon aus, dass die Lücke im Haushalt noch viel größer ist, als die Regierung ausgerechnet hat.
Sie laufen vorsätzlich in eine Budgetlücke im Haushaltsvollzug 25 hinein. Doch ihr Motto ist, nach uns die Sintflut. Die Mittel müssen nur noch irgendwie bis zur Bundestagswahl reichen. Denn es ist ja der letzte Ampelhaushalt im wahren Wortsinne. Der letzte.
Die Regierung hofft, dass die Fachausschüsse im Bundestag noch Möglichkeiten finden, woanders Geld zu sparen und die Milliardenlücke weiter zu schließen. Im November soll der Haushalt dann für das kommende Jahr beschlossen werden.
Und nun Nachrichten des Tages in Kürze mit Friederik Graus.
Der Theologe und ostdeutsche Bürgerrechtler Friedrich Schorlemer ist tot. Wie der ehemalige Kultusminister von Sachsen-Anhalt Dorgerloh mitteilte, starb er gestern im Alter von 80 Jahren. Schorlemer gehörte zu den schärfsten Regimekritikern in der DDR. Mit seinem Aufruf zur Gewaltlosigkeit bei der Massendemonstration am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz schrieb der Bürgerrechtler Geschichte. Verteidigungsminister Pistorius plant für nächste Woche einen Besuch bei der Luftlandebrigade 1 in Saarlouis. Wie die Bundeswehr mitteilte, will sich der SPD-Politiker am kommenden Dienstag vor Ort selbst ein Bild der Leistungsfähigkeit der Brigade machen. Begleitet wird Pistorius von Ministerpräsidentin Rehlinger. Die Luftlandebrigade in Saarlouis ist die am schnellsten verfügbare Brigade der Bundeswehr für Krisen im Ausland. Zu ihren Aufgaben gehören zum Beispiel Evakuierungsoperationen. Zurzeit umfasst die Brigade etwa 4.500 Soldaten und Soldaten an insgesamt 6 Standorten. Rund 600 Beschäftigte der saarländischen Sparkassen und der Saar-LB haben heute an einer Kundgebung in der Saarbrücker Innenstadt teilgenommen. Verdi hatte für gestern und heute zu Streiks aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Tarifverhandlung zu erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die knapp 3.600 Beschäftigten im Saarland 12,5% mehr Gehalt. Die Arbeitgeberseite bietet 9,5% gestaffelt über mehrere Jahre. Verdi-Verhandlungsführer Wittmann sagte dem SR, das vorgelegte Angebot der Arbeitgeber sei indiskutabel. Sollte es bei der nächsten Verhandlungsrunde kein erheblich besseres Angebot geben, seien wochenlange Streiks geplant. Die Ursache für die Großstörung bei der Deutschen Bahn im Raum Frankfurt am vergangenen Samstag ist geklärt. Das Unternehmen teilte mit, dass ein Stromausfall beim Energieversorger dafür gesorgt habe, dass der Bahnfunk ausgefallen sei. Zwar habe es eine funktionierende Notstromversorgung gegeben, beim Rückschalten des Notstroms auf den normalen Netzstrom sei aber ein technischer Fehler aufgetreten. Nach Angaben der DB Regio war am Samstagnachmittag der gesamte Regional- und S-Bahn-Verkehr im Rhein-Main-Gebiet betroffen. Nach 2 Stunden hätten Techniker den Fehler beheben können. Trotzdem kam es danach noch zu Ausfällen und Verspätungen.
17.48 Uhr, Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Donald Trump hat ja schon einige Übungen in TV-Debatten. Für Kamala Harris ist es heute der erste Auftritt dieser Art. Am Abend treffen die demokratische Vizepräsidentin und der republikanische Ex-Präsident zur Hauptsendezeit im Fernsehsender ABC aufeinander, im Vorfeld der US-Präsidentenwahl im November. Die TV-Debatte beginnt um 21 Uhr Ortszeit. Bei uns ist es dann 3 Uhr morgens. Aus den USA berichtet Claudia Sarre.
Frau gegen Mann, schwarz gegen weiß, jung gegen alt. Die beiden Kandidaten könnten nicht unterschiedlicher sein, auch nicht in der Vorbereitung aufs TV-Duell. Kamala Harris bereitet sich seit 5 Tagen in Pittsburgh mit einem Debattencoach akribisch auf ihren Auftritt vor. Ihr Kontrahent Donald Trump sagte in einem Radiointerview, dass er nicht viel dafür tun werde.
I've been preparing all my life for this debate. There's not a lot you can do. You either know your subject or not. You either have good policy or not.
Tatsächlich hat der Ex-Präsident mehr Debattenerfahrung als Harris. Für ihn ist es bereits der 3. Wahlkampf und die 7. TV-Debatte. Der 78-Jährige liebt die große Bühne und ist Profi darin, Fragen einfach zu ignorieren. Für Kamala Harris ist es dagegen die erste TV-Debatte als Präsidentschaftskandidatin. Furcht vor einem Kräftemessen scheint sie dennoch nicht zu haben.
Well, Donald, because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face.
Donald, wenn du was zu sagen hast, sag's mir ins Gesicht, sagte sie zuletzt und reagierte damit auf Trumps Beschimpfungen. Argumentieren hat die frühere Staatsanwältin im Gerichtssaal gelernt. Und verbal durchsetzen kann sie sich auch. Da Harris und Trump in den neuesten Umfragen quasi gleich aufliegen, werden sich beide darum bemühen, die noch unentschlossenen Wähler für sich zu gewinnen. Harris' inhaltlicher Fokus liegt vermutlich auf der Entlastung der Mittelschicht und dem Abtreibungsrecht, während Trump sich bestimmt seinen Lieblingsthemen Inflation und illegale Einwanderung widmen wird. Politische Inhalte spielten häufig nur eine sekundäre Rolle, so der republikanische Debattencoach Brett O'Donnell bei CNN. Am Ende zähle, wie sympathisch, souverän oder durchsetzungsstark der Kandidat rüberkomme.
Ich denke, Kamala Harris will, dass es vor allem um Persönlichkeit geht. Ich schätze, sie wird ziemlich aggressiv sein. Wenn Trump es vermeiden kann, darauf einzusteigen und sich stattdessen auf politische Inhalte konzentriert, kann er einen erfolgreichen Abend haben.
Wie schon im letzten TV-Duell gelten auch diesmal strenge Regeln, um chaotisches Durcheinanderschreien zu verhindern. Die Mikrofone sind stumm geschaltet, wenn die Redner nicht an der Reihe sind. Nur Stift- und Lehrernotizblock sind erlaubt und es gibt kein Studiopublikum. Die Kolumnistin der Washington Post, Jennifer Rubin, traut Kamala Harris einiges zu. Sie habe den Intellekt und die Schärfe, Trumps Lügen auffliegen zu lassen.
Sie wird es ihm geben. Sie muss sich nur Zeit nehmen, ihn zu ärgern, ihn niederzumachen und auf sein unzusammenhängendes Gefasel hinzuweisen. Ich glaube nicht, dass sie auf seine Beleidigungen eingehen wird.
Unterm Strich, ein souveräner Auftritt bei dieser Fernsehdebatte ist für beide Kandidaten unglaublich wichtig. Das heißt jedoch noch lange nicht, dass der Gewinner dieses Duells den Wahlsieg in der Tasche hat.
Wir schauen in den Nahen Osten. Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schutzzone in Gaza hat es nach palästinensischen Angaben mindestens 40 Tote und 60 Verletzte gegeben. Die israelische Armee teilte mit, der Angriff habe wichtigen Hamas-Terroristen in der Zone versteckten Kommandozentrale gegolten. Sie bestritt jedoch die hohe Zahl der Toten. Bettina Meyer berichtet.
Riesige Krater im Sand, teilweise 9 Meter tief. Darin graben Menschen mit Händen nach Stofffetzen, auf der Suche nach Verschütteten und deren Habseligkeiten. Bei dem Luftangriff der israelischen Armee in den frühen Morgenstunden sind Hamas-nahen Medien zufolge mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. In einer Zeltstadt im Al-Mawasi-Flüchtlingscamp, einer von der Armee ausgewiesenen Schutzzone. Ein junger Mann mit einer Mütze und einem Baby im Arm sagt unter Tränen, er heiße Raed Muammar. Es war mitten in der Nacht. Wir haben geschlafen, als der israelische Angriff begann. Meine Tochter wurde getötet, meine Frau und meine andere Tochter verletzt. Wir waren hier in einer ausgewiesenen Schutzzone in Al-Mawasi. Hier sollte es sicher sein. Sie sind hier die Zielscheibe der Israelis. Muammar deutet auf seine kleine Tochter, die er im Arm hält. Sie blutet im Gesicht. Er sei unter dem Sand verschüttet gewesen, so wie seine Familie, erzählt er. Auch Autos und andere Habseligkeiten stecken noch im Sand. Eine Gruppe Frauen schreit und weint vor einigen Leichen, die verhüllt am Boden liegen. Kinder werden zu Waisen. Wir sind obdachlos geworden. Sie haben gesagt, geht nach Al-Mawasi. Wir sind hierhin geflüchtet. Dann haben sie uns angegriffen. Wo sollen wir hin? Schreit Tagrid Abu Asi. Während die Menschen in Al-Mawasi noch nach Verschütteten suchen, bestätigt das israelische Militär den nächtlichen Luftangriff. Er habe hochrangigen Hamas-Terroristen und einer Kommandozentrale der Hamas gegolten, die in dem Camp versteckt gewesen sein soll. Man habe mit Drohnen und Präzisionsmunition versucht, den Schaden für Zivilisten gering zu halten, heißt es weiter.
Während vor dem Gaza-Krieg in Al-Mawasi 1200 Menschen auf einem Quadratkilometer lebten, seien es nach UN-Angaben nun mehr als 30.000. Die, die hier dicht gedrängt leben, hören ständig Kampffeuer, sagen sie. Jede Nacht fürchten sie um ihr Leben. Sie glauben längst nicht mehr an die Sicherheit von Schutzzonen. Von 4 Explosionen in der Nacht berichten Augenzeugen. Ein Mann gräbt etwas aus, das wie der Kopf einer Rakete aussieht. Hier, das sind ihre Raketen, das ist der Raketenkopf. Hier gibt es keine Terroristen, nur Flüchtlinge, sagt er. Währenddessen spricht die Terrororganisation Hamas in einer Pressemitteilung von einem abscheulichen Massaker in Al-Mawasi nahe Khan Yunis. Die Anschuldigung, Terroristen hätten sich unter den Zivilisten befunden, sei eine glatte Lüge, so die Hamas. Das israelische Militär dagegen bestreitet die Opferzahlen und betont, die Hamas nutze systematisch zivile Infrastruktur, um von dort Terroranschläge durchzuführen.
Wir kommen zum Fußball. Wenn die DFB-Männer heute gut spielen, haben sie tatsächlich Chancen, erstmals die Gruppenphase in der Nations League zu überstehen. Allerdings, der Gegner heute Abend sind die Niederlande. Es wird schwer in Amsterdam nachher für die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann. Holger Dahl berichtet.
Niklas Füllkrugs möglicher Ausfall war schon gestern bei der Abschlusspressekonferenz Thema. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach von Achillessehnenbeschwerden. Die haben nun am Spieltag zur Abreise des Stürmers geführt. Füllkrug hatte Samstag beim 5:0-Sieg gegen Ungarn das 1:0 erzielt und war im Nationalmannschaftstrikot zuletzt sehr erfolgreich. Wahrscheinlich rückt nun Kai Havertz in die Sturmspitze. Mögliche Alternativen für die erste Elf sind der neue Dortmunder Maximilian Bayer oder Stuttgarts Maximilian Mittelstädt. Das prestigeträchtige Nations League-Spiel gegen die Niederlande beginnt in der Amsterdamer Johan Cruyff Arena um 20.45 Uhr.
Und die Live-Reportage für Ihre Ohren, wenn Sie wollen, gibt's in der ARD-Audiothek. Wir kommen in der SR-Info-Bilanz am Abend jetzt nochmal zum Thema Migration und Grenzkontrollen. Grenzkontrollen hat ja Innenministerin Faeser gestern angekündigt. Am Nachmittag hat nun in Berlin ein Treffen stattgefunden von Vertretern der Ampelkoalition, der Union und der Bundesländer. Die Union hatte ja lange gezögert, war dann schließlich doch zu dem Treffen gekommen. Allerdings fand man da wohl nicht so wirklich zusammen. Live zugeschaltet aus Berlin ist jetzt unser Korrespondent Uwe Berndt. Herr Berndt, vor ein paar Minuten wurde bekannt, die Union hat die Gespräche mit der Bundesregierung über eine gemeinsame Reform der Migrationspolitik abgebrochen. Was ist denn da los?
Also das konnte man daran sehen, dass schon 2 verschiedene Bühnen aufgebaut wurden. Im Innenministerium ging die Ministerin vor die Presse und vor der Tür stand die CDU. Hätte man einen Erfolg verkündet, hätte man das wahrscheinlich gemeinsam getan. Thorsten Frey von der CDU war sehr freundlich im Ton, als er dann aber sagte, dass das eigentliche Ziel der Union, nämlich tatsächlich eine massive Steigerung der Rückführung, der Zurückweisung direkt an der Grenze, dass das mit den Plänen nicht zu machen sei, die die Ministerin vorgestellt habe. Inzwischen wissen wir auch, was sie vorgestellt hat. Also Nancy Faeser hat vorgeschlagen, zum Beispiel ein Maßnahmenpaket, dass man zum Beispiel auch Geflüchtete, die einreisen wollen und die man aber nicht einreisen lassen will, dass man sie sogar inhaftieren kann, um Untertauchen zu verhindern. Aber selbst solche Maßnahmen haben der CDU nicht gereicht.
Gibt es denn auf diesen Rückzug oder Ausstieg der Union aus den Gesprächen schon Reaktionen? Was sagt die Bundesregierung dazu?
Ich finde es bezeichnend, dass Nancy Faeser, die Pressekonferenz läuft jetzt gerade noch, nicht alleine vor die Presse gegangen ist, sondern sie ist gemeinsam mit Justizminister Buschmann und der Außenministerin Baerbock vor die Presse gegangen. Annalena Baerbock spricht im Augenblick noch. Das heißt, sie will auch demonstrieren, dass die Ampelregierung eben zusammen agiert. Und jetzt in der Pressekonferenz, soweit ich sie verfolgen konnte, wurde nochmal gesagt, wir sind auf jeden Fall bereit, weiter zu Kompromissen zu finden. Aber das, was die Union fordert, das sei halt nicht rechtskonform. Man kann nicht einfach jemanden, der Asyl sagt, sagen, tut mir leid, du hast Pech gehabt, sondern das müsste man schon dann auf europäischem und deutschem Recht sauber regeln. Und der Vorschlag der Union wäre deshalb nicht umsetzbar gewesen. Und jetzt beginnt das normale parlamentarische Verfahren. Das Gesetz wird eingebracht werden und alle betonen, sie wären weiter bereit, miteinander zu reden. Aber nicht in diesem Format, denn das gab es ja bis jetzt noch gar nicht, dass die Regierung zusammen mit der Union und den Vertretern der Länder sich zusammen setzen. Da hat man sich ja eh auch so Fragen gestellt, warum macht eigentlich Friedrich Merz das? Geht es wirklich darum, eine Lösung zu finden für das Land oder ist das eher so ein strategisches Manöver, dass man es dann platzen lässt und dann sich beschwert, die Ampel ist nicht konsequent genug? Diese Unterstellungen, die werden bestimmt jetzt demnächst wieder hochkommen.
Soweit unser Korrespondent Uwe Berndt, live zugeschaltet aus Berlin mit ersten Informationen nach einem Spitzentreffen in Berlin zur Migration. Die Union will nicht weiter mit der Bundesregierung über eine gemeinsame Reform der Migrationspolitik sprechen. Das ist bisher klar geworden danach. Wir kommen zum Wetter im Saarland. Heute Nacht der Himmel wolkenverhangen. Nach Mitternacht breitet sich überall Regen aus. Die Nachttemperaturen zwischen 14 und 11 Grad. Morgen am Mittwoch geht's regnerisch los. Zeitweise kann's kräftig schütten. Ab Mittag zieht der Regen über den Bliesgau dann ab. Dahinter lockert's auf. Ab spätem Nachmittag ein bisschen Sonne. Am Abend von der Mosel her wieder einzelne Schauer. Also alles drin morgen. Das Ganze bei 12 bis 16. Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Isabel Tentrup und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.